Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Genießen Sie diesen malerischen Sonnenuntergang und dann schalten Sie die Leselampe ein. Willkommen bei den Literaturagenten.
Guten Abend.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Mark hätte nie gedacht, er würde mal in Betracht ziehen, sich vor einen Zug zu werfen. Mit diesem unheilvollen Satz beginnt die titelgebende Geschichte des Erzählbandes Der letzte Schrei von der schottischen Schriftstellerin A.L. Kennedy. Tatsache ist, das ganze Buch wimmelt nur so von unheilvollen Sätzen, von denen einigen aber ein gewisser britischer Humor zugeschrieben werden kann. Und immer geht es um die Liebe. Kaputte Liebe, falsche Liebe, andere Liebe. Mit den Radio 1 Literaturagenten sprach A.L. Kennedy über die Liebe und über das Nichts.
Ja, A.L. Kennedy war jüngst zu Gast im LCB. Du hast die Gunst der Stunde genutzt. Lydia, bist hingefahren.
Ja.
Wie war die Begegnung?
Ach, wir saßen in einem riesigen Raum, also verhältnismäßig groß für uns zwei schmale Personen. Und sie war tatsächlich so, wie ich sie mir vorgestellt habe, sehr aufgeschlossen. Auf seltsame Art drahtig, quirlig. Sie ist sehr schmal und sehr, ja, sehr groß im Verhältnis zu mir. Sie war sehr interessiert, zu Scherzen aufgelegt. Darüber war ich sehr froh und geduldig. Ich war nämlich eine von vielen, die sie treffen wollten. Ich fürchtete mich ein wenig vor ihr, das gebe ich zu. Hat was mit Ehrfurcht zu tun, mit Demut, aber auch mit der blanken Verliebtheit in ihre 12 Geschichten im Erzählband Der letzte Schrei. Und vielleicht war es auch mein fragwürdiges Talent, Witze nicht als Witze zu erkennen. Und sie ist für ihren Humor berüchtigt, aber diese Sorge war unbegründet. Das Gespräch war intensiv. Ich durfte alles. Ich durfte selbst die Frage stellen, ob es sie interessieren würde, was Leser, Kritiker, Studierende von ihren Büchern halten. Und das beantwortete sie sehr ausführlich und natürlich auch grinsend.
Well, sort of, but I'm only in the way that I would be interested in a journalist's opinion of somebody else. I mean, not so much, really.
Also, es interessiert sie nicht so wirklich doll. Also auf diese Frage hin, ob es sie interessieren würde, ob Leser, Kritiker, Studierende über ihre, also interessieren würde, was die über sie, ihre Arbeit denken, antwortet sie etwas zögerlich, wie gehört eben. Ja, irgendwie schon, aber im Grunde sei es ja zu spät, um etwas zu ändern. Das sei alles schon aufgeschrieben und der Literaturzirkus sei generell sehr kompliziert. Die Arbeit des Schreibens sei mühsam und kräftezehrend, erzählt sie. Junge Autoren und Journalisten hätten diese romantische Vorstellung, dass man beim Schreiben immer total leiden müsse und riesige Emotionspakete tragen müsste, aber für dieses Leiden, diese großen Gefühle sei ja gar keine Zeit da. Es wäre einfach harte Arbeit und jeder Teil einer Erzählung, den würde man unzählige Male neu schreiben, immer und immer wieder, sagt A.L. Kennedy über das Schreiben, und sie sei halt schon mit dem Prozess schon durch und es sei auch anders, als viele erwarten würden, schwarz tragen, einen Hut tragen, Opium nehmen, das sei alles Schauspiel, aber nicht das, was wir dann letztendlich lesen.
Taking opium and doing all of this stuff. That's, you know, that's acting.
Kaputte Liebe, falsche Liebe, andere Lieder, andere Liebe darüber. Mhm. Darum geht's ja, haben wir gerade im Einspieler gehört. Klingt für mich ganz nach deinem Geschmack. Schmerz in Buchform.
Ja, ja, das mag ich. Also zum Beispiel die erste Geschichte, die titelgebende Geschichte, Der letzte Schrei, handelt von einem Mann, der jahrelang fremdging, bis es seiner Frau zu bunt wurde. Und anstatt, dass die beiden sich trennen, strapazieren sie, dehnen sie ihre Liebe oder das, was sie als Liebe bezeichnen. Sie bleiben zusammen, sie kontrolliert ihn, er lässt sich kontrollieren. Doch die Gedanken der beiden sind natürlich frei, ihre wie auch seine. Beide misstrauen auf besondere Art und Weise. Sie misstraut grundsätzlich ihm. Er misstraut sich selbst, denn noch immer begehrt er andere Frauen, aber er lässt die Finger mittlerweile von ihnen. Warum trennen sie sich nicht? Das fragt man sich. Vielleicht, weil es so schwer ist, dass es einfacher wäre, sich vor einen Zug zu werfen. Darum geht's in der Geschichte, um sich nicht mit den Konsequenzen herumschlagen zu müssen, die natürlich, hier kommt der Humor zum Tragen, für den Springenden dann nicht mehr relevant wären. Also der hätte dann keine Konsequenzen mehr zu tragen. Um Konsequenzen geht's übrigens immer in diesem Buch. Was passiert, wenn Eltern sich trennen und das gemeinsame Kind dann getrennt voneinander aufziehen? Und was ist dann mit dem Kind? Und wenn da plötzlich zum Beispiel ein Hund da ist, der Vater hat ihn gekauft, die Mutter will ihn aber nicht, wer entscheidet jetzt was? Was ist die richtige Entscheidung? Im Buch weiß es das Kind, wir wissen es, weil wir es lesen, weil wir die Gedanken des Kindes lesen können. Ja. Die sind kursiv geschrieben bei A.L. Kennedy, das macht sie sehr oft, dieses Stilmittel benutzt sie oft. Nur die Eltern scheinen es nicht zu wissen. Und so ist dieses Buch voller kleiner Momente im Leben, traurig sind, die wehtun, aber wie wir sie eben auch führen, diese Leben. Menschen entscheiden sich füreinander oder gegeneinander. Es sind ganz unterschiedliche Geschichten, ganz unterschiedliche Welten, die aber durch Fäden verbunden sind. Ein Faden ist zum Beispiel, habe ich festgestellt, dass die erwachsenen Protagonisten im Buch keine Kinder haben und die Kinder, die Hauptrollen einnehmen, haben zwar Eltern, aber nicht so richtig in Anführungszeichen. Die Eltern sind weder glücklich, sie sind entweder ganz, ganz weit weg, also leben in irgendwelchen anderen Universen, oder sie sind einfach schon gestorben. Warum das so ist, das wollte ich von ihr wissen. Da sagte sie Folgendes.
Well, it's like they say happy families resemble each other, unhappy families, they're all very different. I don't know if that's actually true. I think people are happy in different ways, but...
Ja, grundsätzlich sei es so, dass es ganz unterschiedliche Formen von Glück gäbe, auch wenn man über glückliche Familien spricht. Und außerdem sei es doch total langweilig, nur über glückliche Familien schreiben. Über was soll man da schreiben? Übers Glück? Und dann verweist sie auf die Kinderliteratur. Damit hat sich Kennedy sehr genau auseinandergesetzt, schon immer, aber speziell auch für diesen Erzählband im Vorfeld des Schreibens. Und es sei nicht von der Hand zu weisen, das wissen wir alle, dass die Hauptfiguren in großen Kindergeschichten oft ohne Eltern aufwachsen, sind halb- oder Vollwaisen, die Eltern sind im Gefängnis oder verschollen oder was auch immer.
Oder Negerkönig auf Takatuka.
Zum Beispiel, also sind einfach nicht da. Und das habe nichts damit unbedingt damit zu tun, dass die Kinder ihre Eltern nicht lieben würden, aber die sind nun mal erwachsen. Und dieser Umstand genügt schon, um sie ausschließen zu wollen. Sie würden nicht in der Kinderwelt leben, also in deiner Welt. Und Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen, sind dann auch keine richtigen Kinder, keine Idealbesetzung. Die sind einfach immer größer. Und Kinder haben natürlich auch Probleme, aber nicht zum Beispiel den Problem, dass der Job doof ist oder so. Ne?
Sometimes children will pretend to be like children in order to please adults, whereas actually they're much more like adults, but they have to pretend to be small. In a way they're much more clever because they don't have all of the concerns. You know, they don't pay bills and they don't do jobs they don't like and they don't deal with people that, you know, it's more simple when you're a child, so you can be much more adult. You're much less distracted, hopefully.
Was genau macht eigentlich die Stärke von den Erzählungen A.L. Kennedys aus?
Ich finde, sie verurteilt nicht. Sie beobachtet, sie nimmt alles hin, wie es so ist in dieser Welt. Sie weiß, dass alle ganz unterschiedlich fühlen, dass das Leben nicht endet, wenn eine Liebe nicht wie im Bilderbuch ist, wenn eine Figur verloren, traurig oder ja ist oder gescheitert ist in ihrem Tun. Es tut sehr gut, ihre Geschichten zu lesen. Sie nehmen mich mit. Ich habe das Gefühl gehabt beim Lesen, ich kenne alle Leben, von denen sie schreibt, die sie beschreibt. Ich bin jede dieser Figuren. Das klingt bescheuert, es ist es wahrscheinlich auch, ist mir in dem Moment egal. Ich habe mich sehr wohl gefühlt beim Lesen mit diesen verworrenen, seltsamen Figuren. Und darüber habe ich mit ihr auch gesprochen. Zum Beispiel, also ob sie ihre Protagonisten mag, alle, so gleich viel, gleich doll.
I don't necessarily like them. Liking is not very useful. It's like having a child. You might...
Ja, und sie sagt, dass sie nicht wirklich mag. Also es wäre der falsche Begriff. Sie würde es eher so sehen, dass sie diese Protagonisten wie Kinder mag, die man auch irgendwie mag, weil man eben muss. Und man muss sie lieben. Ja. Ne? Also die sind einfach, die gehören zu dir.
Steilthese.
Und dem man auch manchmal, wenn man das Gefühl hat, ich liebe dich und ich werde dich immer lieben, aber ich finde dich heute gerade doof. Du bist irgendwie blöd zu mir. Du machst seltsame Sachen. Am Tag darauf ist das wieder anders. Die Liebe ist immer noch da, aber vielleicht mag man dann dieses Kind dann auch. Also sie hat das natürlich grinsend gesagt. Unsichtbar grinsend, britisch grinsend. Aber sie müsse ihre Figuren nehmen, wie sie sind. Zum Beispiel auch, wenn der blöde Sachen macht, dieser Mark, wenn der fremd geht, das ist nun mal so. Sie würde diesem Typen im wahren Leben nie begegnen, denn sie würde nicht in sein Beuteschema passen. Sie würde mit ihm auch nicht ins Gespräch kommen. Das wäre einfach nicht möglich. Allerdings sagt sie, wäre es grundsätzlich komisch, denen zu begegnen. Und es wäre auch nicht möglich, wenn es reale Menschen wären, weil sie einfach alles über die weiß. Sie weiß, wie sie fühlen, sie weiß, was sie denken, sie weiß alles über die Figuren.
Der letzte Schrei, Erzählungen mit unsichtbarem britischem Grinsen von A.L. Kennedy, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Ingo Herzke, ist erschienen im Karl-Hanser Verlag, 201 Seiten, kosten 19,90 € oder als E-Book 15,99 €.
Hörprobe, das Hörbuch der Woche.
Habe eine Geheimtasche. Lerne hypnotisieren. Schließe manchmal plötzlich die Augen.
Was hältst du von diesen Ratschlägen?
Ja, finde ich gut. Ich erwarte jetzt irgendwas Glibberiges, irgendwas Unerwartetes noch darauf, ja.
Die stammen aus Walter Serners Buch Letzte Lockerung. Das Buch hat den schillernden Untertitel Ein Handbrevier für Hochstapler und solche, die es werden wollen. Ist 1920 veröffentlicht worden und gilt als einer der Höhepunkte der dadaistischen Literatur. Mhm. Es gibt eine neue Fassung, eine Hörspielfassung. Aufgenommen von Zeit Blom und gesprochen von Tokotronic-Sänger Dirk von Lotzow. Ein wirklich sehr gutes Setup, weil die Musik und der Sprecher diese Coolness, die Serner damals schon hatte, diese Abgebrühtheit des Textes rüberbringen. Ich würde auch sagen, seine Zeitlosigkeit und sowas wie seine Widerspenstigkeit, die schon damit anfängt, dass das Buch 8 Motti hat.
Erstes Motto: Sei mehr als du. Sei nichts, dann bist du alles. Zweites Motto: T'en laisse pas compter. Drittes Motto: Jede Regel ist eine Ausnahme. Viertes Motto: Vous pouvez bien m'aimer. Moi, je m'en fous. Pour vous que je vive. Fünftes Motto: Liebes, liebes Lenchen, hast so schöne Bähnchen, wärste nur ein bisschen schnafter, sähste nicht so doof am After. Sechstes Motto: Reinige dich stets gewissenhaft, täglich kann dir das Glück nahen. Siebtes Motto: Du culot, c'est beau, mais du cerne, c'est mehr. Larousse. Achtes Motto: Nicht immer ist Neues wichtiger, oft Alterprobtes sogar neu.
Oh, das klingt total interessant und verwirrend gleichzeitig. Thomas, warum schreibt man sowas? Und wenn man es dann liest und oder hört, kann man dann wirklich hochstapeln?
Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. Das Buch ist durchaus im Angesicht des Ersten Weltkriegs geschrieben worden. Der Erste Weltkrieg hat ja nicht nur an der Front alle Verkommenheiten und menschlichen Schwächen hervortreten lassen. Und Serner spießt das alles auf. So wie Machiavelli das für die Politik getan hat, macht Serner das für den Alltag. Er zeigt, wie manipulierbar Menschen sind. Und wenn man das liest oder hört, dann tut man das mit so einer Mischung aus Erkenntnis, Irritation und Spaß. Da denkt man immer wieder, stimmt. Und dann wieder, nee, das kann nicht sein. Und manchmal denkt man, das probiere ich doch mal aus. Also das Buch gräbt einem so eine Art Widerstandsnest gegen die Gesellschaft in den Kopf. Um mal einen anderen Titel von Serner zu zitieren, das Buch pfeift aufs Ganze. Schön. Und es erspart einem durchaus mitunter nicht die Einsicht, dass man ein angepasster, dummer Langeweiler ist.
Musikliebende sind schlechte Geschlechtspartner. Musikausübende sehr willensschwache Menschen. Wen Musik nicht seekrank macht, tut besser, Beamter zu werden. Zeige lieber gelegentlich ein wenig Scham zwischen den Schultern. Das glaubt man zwar auch meist nicht, aber es macht einen verfänglichen Eindruck. Auch die Sexualität kann ein Schicksal haben, das oft geradezu das des Menschen wird. Darum unterlasse es niemals, über die Sexualität dessen, mit dem du zu tun hast, dich zu informieren. Wer dir fremd ist, den lüge in allem an. Erweist er sich als Schurke, wäre es zu spät dazu. Und annullieren kannst du deine Lügen immer noch. Die Untergrund benutze nur in dringenden Fällen. Sie ermüdet zu sehr. Wirst du auch nach der Lektüre dieses Breviers gelegentlich noch verlegen, so unterlasse es, sie zu wiederholen. Es wäre verlorene Zeit.
Walter Serner, Letzte Lockerung, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, erschienen im Verlag Belleville, gesprochen von Dirk von Lotzow, Musik von Zeitblom, eine CD, 56 Minuten, kosten 15 Euro.
Schlussnummer. Die Welt will betrogen sein, gewiss. Sie wird aber sogar ernstlich böse, wenn du es nicht tust.
Jetzt kommen wir zu einem Buch, das sehr abgelegen wirkt. Sowohl vom Titel her, Similiberg. Similiberg, so geschrieben, Similiberg. Wie auch vom Verlagsnamen, Der gesunde Menschenversand. Was ist denn das für ein Buch, Thomas?
Ein tolles. Geschrieben hat es der Schweizer Autor Michael Fehr. Er hat einen Auszug daraus beim letzten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gelesen. Also das ist ja der wichtigste deutschsprachige Literaturwettbewerb und da gleich zwei Preise abgeräumt. Dieser Verlag, der gesunde Menschenversand, ich finde das überhaupt der allertollste Verlagsname, hat einen Schwerpunkt für Literatur, die nah dran ist an Spoken Poetry, am mündlichen Erzählen als quasi der Urform von Literatur. Mhm. Und da ist Michael Fehr auch zu verorten. Ich habe ihn in Leipzig auf der Buchmesse letzte Woche gesehen und ich fand das sehr eindrücklich.
Was genau?
Angefangen von seiner Stimme, die was von Tom Waits hat, also sehr rau mit einem Klang nach vielen existenziellen Erlebnissen, seine Präsenz und die Art, wie er seine Texte erschafft. Er hat das erläutert, er schreibt sie nicht auf, sondern er spricht sie, spricht Sätze, Passagen, nimmt das auf und montiert das dann mittels eines Audioschnittprogramms. Ach. Also er komponiert quasi den Text aus dem freien Erzählen. Und das Erzählen, das freie mündliche Erzählen hat ja keinen Punkt und kein Komma. Die gibt es ja nur in der Schriftsprache. Ja. So, und deswegen verzichtet Fehrs Buch auch konsequent auf alle Satzzeichen. Oh. Das liest sich dann wie ein unaufhörlicher Sprachstrom, ein Erzählen, das einen so im Strom der Worte mitzieht. Und das zu lesen, ist ein wirkliches Spracherlebnis.
Ich gestehe, das würde mich herausfordern, so ganz ohne Satzzeichen. Wie ist denn dieses, gibt es eine Geschichte? Also dieses Erzählerlebnis ist schön, aber erfährt man auch eine Geschichte?
Ja, total. Also es ist zum einen, muss ich sagen, es ist überhaupt nicht schwierig, da reinzukommen. Ah, okay. Es ist eine ganz linear erzählte Geschichte. Und es gibt eine Art Krimi-Handlung. Mhm. Also da gibt es einen Gemeindevorsteher namens Anatol Griese. Der fährt zu einem kauzigen alten Mann hin. Dieser Mann heißt Schwarz und wohnt, wie es immer wieder heißt, in einem Schlammloch, sehr abgelegen. Es ist mühsam, da hinzukommen. Und dieser Schwarz erzählt wirres Zeug vom Kolonisieren des Mars, vom Ausrüsten einer Truppe. Und der Schwarz soll den in die Stadt bringen, der soll untersucht werden. Die Leute haben angefangen, an seiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln. Und die Frau von Schwarz ist verschwunden, die wird seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Früher kam die immer einkaufen und jetzt steht der Verdacht im Raum, Schwarz könnte sie umgebracht haben. Okay. Und das ist der erste Verdacht in einem Buch, das voll ist von Verdächtigung. Es gibt eine Kassette voller Geld, die Schwarz Griese zeigt und kurz danach ist sie verschwunden. Es gibt mehrere Tote, aber kein nachvollziehbares, kein belegbares Verbrechen. Und dieses Diffuse, dieses Rätselhafte, kombiniert mit der Art von Fehr, diese Geschichte zu erzählen, die geben dem Buch was Archaisches, was Wuchtiges, was Entrücktes, wie so eine ganz alte Geschichte. Nicht umsonst ist der Titel, der dich ein bisschen hat stocken lassen, Simmeliberg, das ist ein Märchen der Gebrüder Grimm, in dem es um Räuber geht, die einen Schatz in einem Berg verstecken und der Berg öffnet sich, wenn man ein Zauberwort ausspricht. Und diese Ebene, diese magische Wirkung von Worten schwingt im Untergrund der Geschichte von Michael Fehr mit. Mhm. Und ich würde sagen, um das Bild aufzunehmen, das sorgt dafür, dass die Geschichte, wie man so schön sagt, nach dem Lesen noch lange in einem nachhalt.
Simmeliberg von Michael Fehr ist erschienen im Verlag Der gesunde Menschenversand. Das Buch hat 144 Seiten und kostet 22 Euro.
Am Anfang war da nur ein Achselzucken. Die einzig akzeptable Reaktion einer 15-Jährigen auf den Vorschlag der Mutter, doch mal in so ein Ferien-Fun-Survival-Camp für Mädchen zu fahren. Die Alternative wäre Urlaub bei Oma. Okay. Charlotte Nowak, 1,78 Meter groß, sehr schüchtern, sehr klug, fährt ins Camp. Und aus dem Achselzucken wird ein Abenteuer mit toten Katzen und toten Hunden, mit Geheimnissen und Geistern und fast ohne Erwachsene. Mädchenmeute heißt der neue Roman von Kirsten Fuchs. Was sie sich dabei gedacht hat, erzählt sie jetzt bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Kirsten Fuchs.
Hallo, guten Abend.
Eine Geschichte fast ohne Erwachsene. Und die wenigen, die mitspielen, sind entweder irre oder total irre. Das ist toll. Braucht man Erwachsene überhaupt?
Wenn man erwachsen ist, schon, ja.
Die dann irgendwie die Regeln machen, die man einhalten muss als Erwachsener, so Verkehrsregeln
also
und sowas.
Also für das Buch brauche ich natürlich Erwachsene, damit sie sich von denen wegbewegen können. Mhm. Weil das ja toll ist, in dem Alter zu sagen, die Erwachsenen sind komisch und so will ich nicht werden. Mhm. Weil sie in dem Alter noch nicht wissen, warum man so wird. Wie diese Zwänge einen dann doch so werden lassen wie die Eltern. Und das ist ja so ein spannendes Alter, wo sie eben sagen, nee, das ist die Fläche, in der ich mich nicht spiegeln will, von der ich mich, ich bin kein Kind, ich bin da nicht. Also insofern, man braucht die Erwachsenen als nicht.
Genau, als nicht. Ja. Das ist schön. Also war es wirklich richtig Konzept oder entstand das beim Schreiben, dass plötzlich diese jungen Mädchen, wir kommen gleich zu denen, wirklich auf sich allein gestellt sind? Oder waren da, sind da auch Erwachsene einfach rausgeflogen irgendwann beim Schreiben aus dem Kopf und aus dem Buch? Oder sind es eigentlich schon zu viele im Buch, die wenigen, die mitspielen?
Also die Vision, die ich hatte beim Schreiben war, ich wollte diese Mädchen auf sich gestellt mit den Hunden im Wald,
ja,
dass sie die Erwachsenen sind quasi. Sie müssen sich ernähren, sie müssen den Alltag bewältigen, sind für die Hunde zuständig, müssen auch gucken, wie Gruppenstrukturen funktionieren, wie Regeln aufgestellt werden und so weiter. Also sie sind plötzlich die Erwachsenen. Das ist ja der eigentliche Trick,
genau,
weil die Hunde sind ja quasi die Kinder.
Genau, die müssen
und deshalb, das ist das, wo ich hin wollte mit der Geschichte und so ist die gebaut. Wie komme ich dahin und wie komme ich von dort wieder weg? Aber der Traum war, ich will diese Mädchen im Wald mit den Hunden.
Mhm, genau. Die Hunde, ich verrate jetzt einfach nicht, wo die herhaben. Es sind 5 Hunde am Anfang bei diesen 7 Mädchen. Es waren eigentlich mal 8, die in dieses Camp gereist sind. Eine ist vorzeitig abgereist. Sie hat ein Handy oder Angst oder beides, wie auch immer. Und Charlotte ist eine von diesen 7. Die landen erst in so einem Barackendorf, in so einem organisierten Irgendwas-Camp. Da ist es dunkel, kalt, unheimlich nass und auch ein bisschen doof. Und durch wirklich ziemlich viele Ungereimtheiten und Seltsamkeiten und haben zu tun mit langen Fingernägeln und mit dem Mut Einzelner, landen die dann aber tatsächlich im Wald, so richtig im Wald. Nicht irgendwie so Wald neben Dorf, sondern Wald mit langem Weg zum Dorf und so weiter. Und der Wald wird plötzlich zu einem richtigen Zuhause, auch für mich als Leser. Jetzt ganz persönlich gefragt, was ist für Sie der Wald? Weil Sie kennen sich aus, 100%. Sie wissen, wo was wächst, was wie wirkt, auf welcher Wunde, was wie schmeckt, wie man eine Leiter baut. Sie wissen das alle, Sie haben es da reingeschrieben.
Naja, da habe ich dann schon ein bisschen recherchiert. Aber ich war als Kind einfach total gern im Wald. Das ist, also als Kind war ich in dem Wald um den Garten meiner Großeltern drumherum. Der ist bei Chemnitz. Und das ist irgendwie so die Landschaft, die mich geprägt hat. Ich bin auch wahnsinnig gerne an der Ostsee gewesen, aber der Wald hat irgendwie andere Dinge in mir zum Klingen gebracht. Das ist für mich so die Landschaftsform Nummer 1, auch weit über Gebirge und Wiese. Obwohl flaches, so leeres Land mag ich auch. Eigentlich mag ich überhaupt das Leben und die Welt und die Natur und alles, aber ja. Wald ist für mich mit das Größte. So wie Hunde auch übrigens. Die Kombi ist auch toll. Und dann habe ich den passenden Wald gesucht, den habe ich so wie so ein Casting, habe ich mir quasi Wald angeguckt und bin dann aber beim Erzgebirge sowas von fündig geworden, dass ich da nochmal für mich auch wirklich was entdeckt habe, weil wie wild dieser Erzgebirgswald ist, das wusste ich auch nicht. Da bin ich wirklich in diese Tiefen hinabgestiegen und diesen Bergbaulehrpfad entdeckt und diese eingesunkenen Vergangenheiten, da kann man richtig was so bergen noch, Schätze und Geheimnisse.
Die Mädchen landen im Erzgebirge und ich will nicht so viel verraten. Es ist einfach zu spannend, was die da entdecken und wie die da ankommen. Aber sie wollen zu einer Höhle.
Das ist ihr Stollen. Ziel.
Zu einem Stollen, genau. Ja, stimmt. Es ist mehr als nur eine Höhle. Ja. Und das ist auch so versunken und da sind ganz viele Krater und sie nennen das Mondwald und erfinden sich den Ort und finden auch einen richtigen Ort vor. Und die sind ganz unterschiedlich. Ich glaube, zwischen 12 und 16 Jahre alt. Die sind von schüchtern bis vorlaut alles. Die haben ein Background poolreich bis ziegenarm, also familiär, sozial. Ist alles dabei und die müssen plötzlich miteinander klarkommen. Voll der Hühnerstall. Wie haben Sie recherchiert? Ich meine, das sind 7 Mädchen.
Also die Mädchen habe ich auch gecastet quasi. Ja. Ich hab mir Charaktere zusammengesucht. Am Anfang waren es 12 Mädchen. Dann haben nur die Stärksten überlebt, quasi eine Art Literatur-Darwinismus. Die stärksten Figuren sind durchgekommen. Dann habe ich nochmal 2 zusammengelegt. Dann sind es diese 7 geworden und dann habe ich mir Fotos aus Zeitungen ausgeschnitten und habe die mir so gebastelt. Und dann, als es die gab, haben die natürlich so, wie das Figuren machen, dann einfach gehandelt und geredet.
Ja.
Also eher so, dass man dann immer wieder zurückschrauben muss und sagen muss, nee, das ist jetzt zu viel. Das ist zwar alles interessant, was du erzählst, Antonia, aber das passt jetzt nicht ins Buch. So.
Wobei Antonia auch oft gern wegrennt. Also die haben ja alle so Eigenheiten, wie es auch einfach jeder Mensch so hat. Die eine ist mutiger, die eine ist voller, die eine nölt immer, die eine rennt immer weg. Und Charlotte ist die größte und die schüchternste. Leuchtturm wird die genannt. Weil sie immer sofort rot wird. Bei jedem Pups, bei jedem Zucken, bei jeder Wimper, die irgendwo hinklimpert. Wie war denn das? Ich würde ihn sofort abnehmen. Sie haben schon gesagt, dass Sie gerne im Wald waren. Ich würde ihn sofort abnehmen, dass Sie ein Ausreißerkind waren. Aber das ist Quatsch, ne? Da hole ich Sie viel zu dicht ans Buch ran als Autorin, richtig? Okay, können wir gleich
streichen. Das ist das, was ich gerne erlebt hätte. Also das, wovon ich geträumt habe, so. Mhm. Sich durchschlagen irgendwie. Oder nee, hätte ich mich nicht getraut.
Mich auch nicht.
Aber deshalb habe ich ja vielleicht auch mit Schreiben angefangen. Ich kann ja alles nachholen und alles umsetzen, was ich so will. Ich habe da total Glück.
Sind die Filmrechte schon verkauft?
Darüber darf ich nicht sprechen.
Was machen Sie sonst noch so gerade?
Da liefern Sie mir jetzt hier Steilvorlage. Ich habe eine neue Lesebühne, die heißt Fuchs und Söhne.
Mhm. Wo und wann?
Die ist in Moabit, immer den dritten Mittwoch im Monat. Ich glaube, wir wechseln demnächst zum vierten oder andersrum. Verdammt, hätte ich es mir nur gemerkt.
Aber man findet es doch bestimmt im Netz.
Fuchs und Söhne, da kommt erstmal eine Betonbaufirma, das sind wir nicht. Wenn man Moabit dazu eingibt, kommt man auf die Lesebühne mit André Herrmann, Paul Bukowski und Sebastian Lehmann.
Ah,
okay. Auch
keine
Unbekannten, meine Söhne. Ich bin sehr stolz auf Sie.
Dann danke ich erstmal für das Gespräch und für die Mädchenmeute. Vielen Dank, Kirsten Fuchs.
Dankeschön, gern geschehen. Tschüss.
Hör mal, sag mal ehrlich, du wärst doch auch gern ein Ausreißerkind gewesen, oder?
Ja, ich hätte gern alles viel früher gemacht. Ich hätte gern ganz früh Drogen genommen, wäre abgehauen, hätte einfach mal getestet, wie das Leben sich anfühlt. Ich war brav.
Wenn Sie Kirsten Fuchs Humor und Erzählkunst im Breitbandformat erleben möchten, dann empfehlen wir den Roman Mädchenmeute. Er ist erschienen bei Rowohlt, 463 Seiten, kosten 19,95 Euro. Kirsten Fuchs Humor und Erzählkunst in Nuze gibt es am kommenden Donnerstag um 22.45 Uhr bei Bücher und More, der Literatursendung im RBB Fernsehen. Darin präsentiert sie ihren 200-Wörter-Roman. Und wir sind gespannt, wie viele Mädchen und Hunde den Sozial- und Literaturdarwinismus überlebt haben und es in diesen 200-Wörter-Roman hinein schaffen.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Ein ewig unzeitgemäßer sei er gewesen, sagen Kenner seines literarischen Werkes, Isaac Babel. Geboren im Juli 1894 in Odessa, knapp 46 Jahre später im Januar 1940 in Moskau erschossen. Hingerichtet als angeblicher Spion von den Anhängern Stalins. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen zählt der Roman Die Reiterarmee, der mit seinen schonungslosen Schilderungen des russisch-polnischen Krieges 1920 keinen Zweifel daran lässt, dass es keine guten Kriege geben kann. Im Karl Hanser Verlag erschienen nun sämtliche Erzählungen des Schriftstellers in einer Neuübersetzung unter dem Titel Mein Taubenschlag. Annette Gröschner hat die Sammlung gelesen und spricht jetzt darüber bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Annette, ein ewig unzeitgemäßer. Trifft das aus deiner Sicht zu?
Ich würde es eher umdrehen, ein ewig zeitgemäßer.
Mhm. Okay. Was zeichnet denn diesen Schriftsteller und auch Journalisten, der er war, politisch aus und auch literarisch? Also wie wichtig ist er?
Also ich würde es, glaube ich, eher nicht politisch sehen, sondern literarisch. Er ist ja bekannt geworden mit der Reiterarmee. Das kannte man im Osten und im Westen gleichermaßen. Und ist damals eigentlich als Reporter dort mit hingeschickt worden für die Rosta-Zeitschrift.
Für die Rosta-Zeitschrift, was ist das?
Wir kennen ja diese berühmten Rosta-Fenster, diese gemalten Geschichten, wo Majakowski auch dabei war. Das war einfach das Wort Telegraph kam da drin vor. Also es war eine Zeitschrift, die damals erschienen ist, die aber quasi auch mit den modernen Massenmedien auch schon zu tun hatte. Mhm. Also.
Und dafür hat er geschrieben oder ist dorthin geschickt worden als Reporter?
Genau, er ist dorthin geschickt worden, war dann aber eben direkt mit bei diesen Kämpfen dabei. Man muss sich das ja vorstellen, das waren ja gar nicht so große Gruppen, das waren ja Reiter. Und er ist da mittendrin gewesen und er taucht in diesen Geschichten auch immer mal wieder auf. Manchmal sind sie als Ich-Erzähler unterwegs. Manchmal sind es Geschichten, die sozusagen von so einem personalen Erzähler getragen wird. Und er erzählt die Geschichten dieser Leute, die dort in dieser Reiterarmee sind. und die Geschichten der Leute, die von dieser Reiterarmee halt betroffen sind, weil sie eben in den Dörfern leben, wo eben gekämpft wird. Und das wird so schonungslos beschrieben und gleichzeitig so poetisch, dass es manchmal wirklich, man spürt manchmal dieses Blut, ja. Man spürt die Wärme des Blutes. Es ist also wirklich ganz große Literatur.
Dieser Roman Reiterarmee ist in diesem neu erschienenen Band enthalten. Was sind sonst noch Texte, die du besonders erwähnt wissen möchtest daraus?
Ja, es gibt, also er hat zu verschiedensten Zeiten Erzählungen geschrieben, später dann auch Stücke und auch für Eisenstein gearbeitet. Aber die besten Geschichten sind für mich auch die, die in Odessa spielen. Er ist ja selber in Odessa geboren, hat dann das Pogrom in einer kleinen Stadt in der Nähe von Odessa erlebt, 1905. Er kommt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Und dieses Ghetto und das Städtel und so weiter hatten ihn natürlich, und das Judesein, auch das säkularisierte Judesein hat ihn, hat seine Geschichten auch mitbestimmt. Ja? Also das war etwas, was eine große Rolle spielte, aber nicht in so einem romantischen Sinne, sondern genau im Gegenteil. Also was er beschreibt, ist ja das Ende dieser Städte. Einfach deswegen, weil eben die neue Zeit in Form von Bürgerkriegen dann mit der Revolution einfach auch diese Städte zerstört, bevor sie dann natürlich im Zweiten Weltkrieg, also dieses jüdische Leben, ja auch ausgelöscht worden ist.
Und da gibt es verschiedene Geschichten, in denen er aus diesem Leben berichtet oder aus Odessa berichtet, oder?
Ja, diese Odessa-Geschichten, die gibt's, hat er zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Mhm. Also die Geschichten, die so in den 20er Jahren geschrieben worden sind, da gibt es so wunderbare Erzählungen von der Familie von Benja Krieg. Das ist sowas wie eine jüdische Mafia. Und die ist eigentlich, die laufen in himbeerroten Hosen herum. Und dieses Leben und das, was die tun, beschreibt er auf so eine herrliche Art. Das ist so Corleone ist eigentlich gar nichts dagegen, ja. Und beschreibt ihn auch, wie dieses Leben auch nach und nach eben ausgelöscht wird. Ja.
Diese Gesamtausgabe, wie gefällt sie dir und hat dich etwas überrascht? War sie längst überfällig? Also wenn du es so vor dir hast, dieses Gesamtwerk, was fällt dir dazu ein?
Also wenn man das Buch jetzt beschreiben könnte, so wie Babel, dann würde man etwas sehr Feines beschreiben müssen. Ja? Also es ist ein Dünndruckbuch, es ist sehr schön gemacht, auch mit den Anmerkungen, die hinten drin sind, alles sehr genau beschrieben. Es ist ja so eine, also als Erzählungen ist es wirklich eine Neuausgabe, weil alle Erzählungen noch nicht erschienen sind, zum Teil auch welche, die völlig neu sind. Aber es gab eine große Gesamtausgabe 1973 von Fritz Mirau für Volk und Welt in Ost-Berlin gemacht, die auch sehr gewürdigt wird im Vorwurf von den Herausgebern, also Bettina Kaibach und Urs Heftrich haben das herausgegeben. Und sie sagen auch, dass es eine sehr mutige Ausgabe da war damals, aber die ist von 15 Leuten übersetzt worden und sie wollten eben jetzt so eine Übersetzung, die durchgehend gleich ist, und beschreiben das auch sehr gut. Also es ist keine historisch-kritische Ausgabe, aber sie ist schon sehr genau und sehr beschreibend, was sie dort gemacht haben, und von daher auch unbedingt empfehlenswert.
Ja.
Nicht nur für Babel-Fans.
Ja.
Gib uns doch mal vielleicht einen Eindruck auf der sprachlichen Ebene. Du hast die Geschichten gelobt, du hast die Aufmachung des Bandes gelobt. Wie schreibt denn Isaac Babel?
Es gibt eine Geschichte, die auch dem Band den Namen gegeben hat. Das heißt ja Mein Taubenschlag, und eine der berühmtesten Geschichten von ihm ist die Geschichte meines Taubenschlags. Das hat er 1925 geschrieben, 20 Jahre nachdem er dieses Oktoberpogrom 1905 erlebt hat. Und das ist die Geschichte eines Kindes, der als Jude eben nicht an die höhere Schule darf und immer wieder dort, obwohl er sehr gut ist, rausfliegt aus diesem Pool von Leuten, die diese Schule besuchen dürfen, und dann schafft er es endlich und darf sich zwei Tauben aussuchen, und dann wird dieses Pogrom einzig und allein an dieser Geschichte mit den Tauben erzählt. Also die Tauben werden ermordet und die Exkremente laufen ihm über das Gesicht, und dann gibt es diesen Satz: Zartes Taubengedärm kroch über meine Stirn und ich schloss das letzte unverklebte Auge, um die Welt nicht zu sehen, die sich vor mir ausbreitete. Aber natürlich schaut er doch hin, ja. Und das ist eben dieses Doch-Hinschauen, das sind die Geschichten von ihm, ja.
Mein Taubenschlag. Sämtliche Erzählungen von Isaac Babel. Man spürt das Blut. Corleone ist nichts dagegen. Und sehr fein gemacht ist dieses Buch. Herausgegeben von Urs Heftrich und Bettina Kaibach. Die Geschichten wurden übersetzt aus dem Russischen von Bettina Kaibach und Peter Urban. Das Buch ist erschienen im Karl-Hanser Verlag. 864 Seiten kosten 39,90 Euro.
Vielen Dank, Annette.
Danke.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Für die Besucher der Berliner Fahrradschau, der Berlin Bicycle Week und der Fahrradmesse Velo an diesem Wochenende, fand alles gleichzeitig statt, steht wohl fest, die beste Erfindung, seitdem sich die Menschheit dem technischen Fortschritt verschieben hat, ist das Fahrrad. Diese Behauptung kann ich nicht beweisen, aber dem Schweizer Wissenschaftsjournalist Marcel Hengi ist die Erwähnung des Fahrrads in seinem neuen Buch insofern wichtig, darauf hinzuweisen, dass nach der Erfindung des Rads nicht gleich das Auto kam und dass die Erfindung der Dampfmaschine zwar gern als Startpunkt der industriellen Revolution bezeichnet wird, aber eigentlich nicht ist. Könnte sie nicht auch ein Rückschritt sein, diese Dampfgeschichte? Fortschrittsgeschichten nannte er schlicht sein kleines Buch, das im Fischer Verlag erschienen ist. Und wenn wir gekonnt hätten, hätten wir bestimmt 100.000 Exemplare davon in und um Berlin ausgesetzt. Es sind nur 20 immerhin und eines, immerhin, wurde davon gefunden und zwar von Alina. Guten Abend.
Hallo.
Guten Abend. Wo haben Sie es denn gefunden und wie war das?
Also ich habe es gefunden im Schaufenster, also außen. Da sind ja manchmal so Fensterbänke und zwar abends auf dem Nachhauseweg und ja, da lag es dann.
Schaufenster von wem oder was?
Von einem Geschäft neben meinem Haus. Da gucke ich öfters mal rein und da lag dann außen das Buch.
Was denn für ein Geschäft? Eine Buchhandlung wird es nicht gewesen sein?
Was mit Gemüse?
Nee, Klamotten.
Ah, okay.
Ein Klamottenladen. So, jetzt kann ja jeder behaupten, dass er im Geschäft nebenan ein Buch gefunden hätte.
Also außen war das, ne?
Ja, ja, ja. Das kann ja jeder behaupten. Sie können sich als tatsächliche Finderin des ausgesetzten Buches nur legitimieren, wenn Sie uns die Parole nennen, die da drin steht.
Gutes Werkzeug, halbe Arbeit.
Richtig.
Genau, ein Sprichwort aus Ungarn. Sagen Sie, das ist ein wissenschaftliches Buch. Kein Roman, keine Erzählung, keine Gedichte. Lesen Sie solche Texte gern?
Nee.
Ah, da haben wir Ihnen ja eine ganz besonders große Freude gemacht. Also endlich mal was lesen, was Sie sonst
nicht. Also wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Es liegt schon oder gleich wieder im Papierkorb. Sie haben bereits jemanden, den Sie damit beschenken wollen. Oder Sie wagen es, es doch mal durchzulesen. Haben Sie denn schon mal reingeguckt? Oder ist schon klar, welche Möglichkeit A, B oder C Sie wählen?
Naja, ich habe schon reingeguckt. Das ist nur so ein ganz langes Vorwort, was
stimmt,
auch schon ein bisschen schwierig war. Und dann fängt es an, ja, es ist halt ein Sachbuch. Also ist nicht so ganz meins. Aber falls man was nachgucken will oder jemand beeindrucken, also ich glaube, also ich habe sowas dann ganz gerne. Also ich glaube nicht, dass ich es verschenken werde.
Lydia, beeindrucke du uns doch mal ein bisschen. Erzähl mal, was drinsteht.
Es ging mir ähnlich. Es sind sogar, also es gibt ein Vorwort, es gibt eine Einleitung und dann kommt der Autor endlich zu dem, was er eigentlich erzählen will. Ich fasse mal zusammen. Marcel Hengi geht in seinem Buch Mythen an und zwar den Fortschrittsmythen. Er beginnt in der Einleitung erstmal darüber zu schreiben, was bedeutet Fortschritt überhaupt. Und er sagt auch, dass Fortschritt nicht automatisch etwas Gutes bedeutet. Die Menschheit ist dank des Fortschritts in der Lage, sich selbst zu zerstören, schreibt er. Wir haben alle notwendigen Hilfsmittel dafür erfunden. Er meint damit jetzt nicht unbedingt die Atombombe, woran ich zuerst dachte. Nee, Klimawandel, Übersäuerung der Äckerböden, Verschmutzung der Meere, all das dank des Fortschritts unserer Maschinen, was wir alles so produziert und hergestellt und entwickelt haben, immer in der Hoffnung, dass uns der Fortschritt schneller, besser, mutiger, fleißiger, was weiß ich, macht und dass er uns dann schon irgendwie davor bewahren wird, unterzugehen mit der Welt. Mhm. Hengi, ja?
Alina, sind Sie so weit gekommen?
Nee, also ich hab's mal so durchgeblättert, da sind auch so ein paar Bildchen drin.
Ja, also wenige ist, Bildchen.
Ja, aber es sind ein paar. Ja.
Stimmt.
Also es ist aber wirklich schon sehr, ja, ein Sachbuch. Also es wird alles sehr ausführlich erklärt.
Er wird konkret, er wird ausführlicher beleuchtet. Ebenso die Erfindung des Rads, also mit sämtlichen Jahreszahlen, die es da so gibt, als auch die Entwicklung des Computerspiels im digitalen Zeitalter später. Und immer versucht er, die Fragen zu beantworten, wo fing das eigentlich wirklich an und wo führt es hin? Zum Beispiel Buchdruck. Buch ist die erste richtige Fortschrittsgeschichte und der Buchdruck wurde schon vor Gutenberg erfunden, nur eben anders und nicht so. Und dass der wirkliche Fortschritt nicht tatsächlich Gutenberg hat den Buchdruck erfunden, sondern der hatte das Druckverfahren entwickelt. Also der hatte einige Fortschrittsgeschichten vorher noch abzuackern. Die Buchstaben mussten hergestellt werden. Das war total anstrengend. Materiell war es anstrengend, das war teuer. Und so erzählt er mehrere Geschichten von Entwicklungen und macht deutlich, dass ein Fortschritt nicht immer da beginnt mit dem, was so in Büchern steht. Damit, mit der Erfindung des Lichts, mit der Erfindung des Buchdrucks. Ja.
Ende gut, alles gut. Was lesen Sie denn sonst so?
Wenn das Sie ist ein gutes nicht, Buch.
Ja. Was lesen Sie denn sonst so, lieber Alina?
Also Sachbücher eben nicht so. Jetzt gerade lese ich von dem Knausgard Sterben.
Ja, sensationell. Das ist ja, wow.
Gut.
Der Karl, oder vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, Karl-Ove Knausgard schreibt ein großes Romanwerk auf 6 Bände angelegt mit dem Titel Mein Kampf. Wie sind Sie denn auf dieses Buch gekommen?
Das hat mein Vater zum Geburtstag bekommen und ich habe da so ein bisschen reingelesen und habe ich mal mitgenommen.
Ja, Sie sind eine begeisterungsfähige Leserin. Nur unser Buch hat Sie nicht begeistert. Dafür würde ich sagen, kriegen Sie im Tausch noch ein paar andere Bücher, denn als Gewinnerin, als Anruferin bekommen Sie noch ein Buchpaket und darin enthalten sind Der letzte Schrei, die wunderbaren Erzählungen mit dem unsichtbaren britischen Lächeln von A.L. Kennedy, Letzte Lockerung.
Genau, Letzte Lockerung von Walter Serner, ein großartiges Hörbuch gelesen von Dirk von Lotzo, von Tokotronic, wundervoll vertont, irres Zeug.
Mädchenmeute von Kirsten Fuchs, das in Lydia Herms den Wunsch ausgelöst hat, früher mal Drogen genommen zu haben und Ausreißerkind gewesen zu sein.
Genau. Und 89-90 von Peter Richter, darüber werden wir noch sprechen im Verlauf der Sendung. Dieses Buch wird auch im Paket sein. Also es ist ein dickes Paket. Das kommt zu Ihnen.
Ja. So, Alina, vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich danke mich auch.
Und bis bald mal, ne?
Ja,
bis bald.
Tschüss.
Ich habe lange keinen Roman gelesen, der mir so viel über die Wirklichkeit mitgeteilt hat, in der ich lebe, sagte geschätzte Kollege Deniszek über den Roman von Peter Richter, 89-90. Peter Richter, geboren 1973 in Dresden, heute Journalist und Autor, erzählt in diesem Buch aus der Perspektive eines 16-Jährigen, einsetzend im Sommer 1989 vom Fall der Mauer. Knut Elstermann, noch geschätzterer Kollege, Dankeschön. Autor und Literatur- und Kinoexperte, hat Peter Richters Roman gelesen. Ist das eine Autobiografie oder doch mehr ein Roman?
Also es steht Roman drauf, das muss ja so sein, das will man auch so verkaufsfördernd, aber im Grunde genommen ist es eine literarische Autobiografie und da geht Peter Richter auch ganz offen mit um. Dieser Ich-Erzähler ist mit ihm identisch, die Fakten stimmen, erstmal Dresden als Schauplatz, eben auch seine Jahreszahlen, also er war so 15, 16 zur Zeit der Wende, was er da erzählt, hat unmittelbar mit ihm zu tun, er hat so ein bisschen verbrämt, dadurch zum Beispiel, dass so die ganzen Buddies, die da vorkommen und das Buch ist auch so was wie ein Buddy-Movie, also das ist auch eine Beschreibung von Freundschaft, von wirklich ganz inniger Verbindung, die werden allem so abgekürzt, so A, B, C oder was auch immer. Das ist übrigens etwas irritierend, denn man braucht ja eigentlich einen Namen, um sich jemanden vorstellen zu können. Das wollte er bewusst unterlaufen, aber gut, funktioniert schon nach einer Weile. Die Orte, die da beschrieben werden, sind ganz authentisch. Also dieses Schwimmbad, wo die sich nachts immer treffen und dann nackt baden. Oder die Rue, wie sie so großspurig sagen. Damit ist eben der große Treffpunkt für alle gemeint, die berühmte Prager Straße, Rue, wundervoll in Dresden. Das sind alles Dinge, die sind geradezu erinnerungssüchtig von ihm beschrieben worden und da ist er ein ganz großer Meister. Also ich bewundere das und beneide das auch so ein bisschen, wenn Leute sich so genau erinnern können, wie es eben war. Jochen Schmidt ist da auch ein absoluter Meister. Also der weiß noch, wie der Shampoo roch und die S-Bahn-Fahrkarten aussahen. So ähnlich ist er bei Peter Richter auch. Also er hat dieses ganz klare Bewusstsein für das, was damals kostbar war. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn du sagst Autobiografie. Was er offensichtlich damals schon hatte, ist so ein Bewusstsein für das Historische. Also er hat ganz offensichtlich geahnt, was ich hier erlebe, als ganz junger Mann, fast noch als Kind, das ist einmalig, das wird nie wiederkommen, das muss ich auch in meinem Bewusstsein so aufbewahren.
Ja, das glaube ich auch.
Was für ein Generationsbild entsteht denn da? Also es geht ja, auch wenn Sie erwähnt werden, ABC, es geht ja nicht nur um ihn.
Das ist wohl wahr. Also wie ich gesagt habe, erstmal ist es auch die Beschreibung von Freundschaft eben, von diesen Kumpels gemeinsam. Genau. Aber es ist in der Tat, und das macht das Buch für mich so wichtig, die Beschreibung einer Generation, die mit der DDR schon völlig fertig war. Also anders als Leute, die vielleicht ein paar Jahre früher geboren wurden, da vergleicht man natürlich auch das eigene Leben, also auch mein Leben, logischerweise mit so einer Biografie, wo man noch gerungen hat, überlegt hat, kann das ein besserer Sozialismus werden? Was läuft hier schief? Das interessiert die überhaupt nicht. Also die sind so fertig mit alledem. Und das, was an Erziehung in der Schule noch passiert, das prallt an denen total total ab. Das hat keinerlei Bodenhaftung mehr. Da geht keine Wurzel mehr rein in ihr Bewusstsein. Es ist völlig egal. Und deshalb hat dieser Roman übrigens auch so einen sarkastischen, schönen Humor. Einerseits die elegante Sprache von Peter Richter. Er ist ein glänzender Journalist, schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Mhm. Ist jetzt übrigens in New York als Kulturkorrespondent. Der Mann weiß, wie man schreibt. Aber eben dieser Witz, diese Bosheit manchmal auch, die kommt eben daher, dass er mit alledem überhaupt nichts mehr zu tun hat. Insofern ist das schon auch, wie du sagst, völlig richtig ein Generationsbild. Mhm. Und vieles, das finde ich auch so spannend, vieles von dem, was eben vor 89 da geschildert wird, das weist schon auf das wiederum hinaus, was wir heute auch erleben in Dresden, wenn wir an Pegida denken, aber was eben auch unmittelbar nach der Wende dann auch ausbrach. Also das Buch hat durchaus, finde ich, auch einen großen historischen Wert. Es erklärt manches, was uns in Dresden manchmal doch rätselhaft vorkommt.
Also historischer Wert ist sehr hoch. Was ist denn für dich außerdem noch das Besondere an diesem Erinnerungsbuch? Es gibt ja viele Neuerscheinungen, die sich um dieses Thema drehen oder drum kloppen.
Also klar, es gibt so viele Bücher und auch ganz wunderbare Bücher. Das von Ohl finde ich toll oder von Flake, was ihr alles hier auch schon vorgestellt habt, den Literaturagenten. Das sind wunderschöne Erinnerungsbücher. Aber ich finde, dass dieses Werk jetzt hier nochmal eine Lücke schließt, weil das, was da erzählt wird, ist so eigentlich noch nicht erzählt worden. Erstmal schon, dass er das so zusammenpresst auf diese beiden Jahre. 89-90. Und dieser Schrägstrich, das wissen wir alle, ist eine so radikale Zeitenwende, ein so tiefer Bruch in der persönlichen Biografie. Das ist so noch nicht erzählt worden, auch noch nicht so intensiv und eng. Und was dazu kommt, ist eben diese extreme Politisierung danach. Denn ich habe die ganze Zeit gesagt, die interessiert überhaupt nichts mehr. Die erleben alle Dinge übrigens zum letzten Mal, ohne es zu wissen. Wehrkundeunterricht, Wehrlager und so. Das sind die Letzten, die diesen Quatsch ertragen müssen. Und nach der Wende, und das beschreibt Peter Richter ganz großartig, plötzlich wird er politisch. Er wird nämlich links, wo er sich nie vermutet hätte, durch diesen enormen, man muss es ja so nennen, brutalen Naziterror, der dann ausgebrochen ist. Also die Autoritäten brechen weg, der Staat kümmert sich nicht mehr drum, die Eltern sind eh nicht anwesend. Und jetzt, und das beschreibt er im Buch, erschütternd kommt es zu brutalen Schlachten mit den Nazis. Sie sind so brutal und auch werden auch so brutal geschildert, wie es dann eben auch war. Und da hat auch meine höchste Bewunderung übrigens, dass man in so einem Augenblick dann begreift, hier muss ich gegenhalten, hier muss ich übrigens Werte verteidigen, die meine Eltern früher mal hochgehalten haben und die überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Antifaschismus, Antirassismus. Plötzlich nimmt eine junge Generation das an und nimmt es ganz ernst. Also das finde ich ganz wichtig. Außerdem kommt noch dazu, hier ist jemand, der hat die Chancen der Wende auch genutzt. Auch das muss man ja mal erzählen. Der hat eine super Karriere hingelegt, der hat das einfach gemacht. Damals schrien sie alle mit ihren Fahnen Deutschland und wir wollen jetzt endlich ein einiges Deutschland. Und manche von denen sitzen jetzt vor der Kaufhalle und trinken, eine ganze Menge sogar, oder gehen auf Pegida-Demonstrationen. Hier ist ein junger Mann, der hat in Madrid promoviert und sitzt jetzt in New York und kann das durchaus genießen und liebt es sehr. Das Ganze ist auch übrigens ein popkultureller Rückblick, wollen wir auch nicht vergessen, auf diese Zeit, auf die Musik, auf die Klamotten, auf das, was man damals gelesen und gehört hat. Also insofern ist es eben auch nochmal, was den Lebensstil betrifft, eine ganz notwendige Erinnerung und gleichzeitig eben auch das Schließen einer historischen Erzähllücke, die so noch nicht ausgefüllt wurde.
Großartig. So noch nicht da gewesen. Mhm. Der Roman 89-90 von Peter Richter ist erschienen im Luchterhand Verlag, kostet 19,99 Euro, umfasst 416 Seiten. Vielen Dank, Knut, für dieses Schließen unserer Wissenslücke.
Und Sie können Peter Richter noch kennenlernen, und zwar am kommenden Donnerstag, am 26. März, und zwar in der Büchersendung Bücher und Moor im rbb-Fernsehen um 22.45 Uhr am kommenden Donnerstag. Außerdem dabei Merit Becker, Linus Reichlin, Michael Degen und eben auch Peter Richter.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Jeden Montag, fast jeden Montag um 16.40 Uhr stellen wir sie Ihnen vor. Die Radio 1 Bücherliste. Eine Top 10 zusammengeklaubt aus den verkauften, die verkauften Bücher in Buchhandlung in und um Berlin. Buchhandlung unseres Vertrauens, die uns einfach ihre Top 10 mitgeteilt haben. Und daraus ergibt sich dann die Radio 1 Bücherliste. Einen Neuansteiger gibt es auf Platz 5, und zwar Monte Cristo von Martin Suter. Ich habe es schon gelesen. Recht spannendes Werk und beginnt damit, dass ein
Nun ja, ganz interessantes Buch.
Ja, ich will es nicht zu übermäßig feiern. Also es ist spannend, es ist vor allen Dingen deswegen spannend, weiß ich es um. Es
Warte dreht mal, sich um, hey, wir sind nicht bei den Rezensionen.
Okay. Ja, also immerhin, wenn Sie etwas über Monte Cristo erfahren wollen, dann hören Sie morgen um 16.40 Uhr etwas genauer hin. Wir sprechen mit Frank Förster von der Tucholsky-Buchhandlung Rheinsberg. Er wird vielleicht sagen, vielleicht findet er Monte Cristo toller als ich, aber außerdem finden Sie zum Beispiel in der Liste auch auf Platz 7, ein bisschen abgefallen von Platz 3, Otis von Jochen Diestemeyer und ein Buch auf Platz 9, wie auch in der Vorwoche, Flammenwerfer von Rachel Kushner, Thomas.
Ja, genau, die ist morgen Abend um 20 Uhr im Literarischen Kolloquium zu Gast.
Schön, gut.
Digital ist wie die industrielle Revolution, aber auf Speed. Und nicht erst seit Snowden wissen wir, welche Risiken und Nebenwirkungen damit verbunden sind. Wenn wir eine progressive digitale Gesellschaft wollen, die uns Menschen mehr nutzt als schadet, in der wir Menschen die Hoheit über digital behalten wollen, müssen wir handeln. Wie das gehen kann, schildert André Wilkens in seinem Buch Analog ist das neue Bio. Im Gespräch mit dem Soziologen Harald Welzer und Stefan Wegner, dem Geschäftsführer der Scholz & Friends Agenda, diskutiert er seine Thesen. Analog ist das neue Bio am kommenden Dienstag, den 24. März um 19 Uhr in den Räumen von Scholz & Friends, Litfaßplatz 1 am Hackischen Markt. Der Eintritt ist frei.
Und am nächsten Tag, also am Tag darauf, am Mittwoch, den 25. März, können Sie eine Flucht aus Babelsberg verfolgen, dabei sein. Es ist gut, wenn Romane polarisieren. Charles Lewinsky ist das mit Kastelau gelungen. Euphorische Lobeshymnen stehen Rezensionen gegenüber, in denen dem Buch Langeweile und schemenhafte Konstruktionen attestiert werden. Entscheiden Sie selbst die Story des Buchs. Es geht so, ein Filmteam der UFA versucht im Winter 1944 dem kriegsbedrohten Babelsberg zu entkommen und setzt alles daran, den in Arbeit befindlichen Film im vom Krieg weitgehend verschonten bayerischen Kastelau zu drehen. Dabei wird der Filmdreh selbst immer mehr zur erfundenen Geschichte. Charles Lewinsky liest aus Kastelau am Mittwoch, den 25. März ab 20 Uhr im Literaturforum im Bert-Brecht-Haus in der Chausseestraße in Berlin. Der Eintritt liegt bei 5, ermäßigt 3 Euro und es moderiert unser geschätzter Kollege Knut Elstermann.
Die Literatur Agenten. Pflichttermine.
Ich freue mich auf die nächsten kommenden 300 goldenen Jahre mit dir, Thomas. Es waren Literaturagenten für heute Abend. Und ich möchte kurz etwas zitieren aus dem Sachbuch Fortschrittsgeschichten von Marcel Hengi. Er schreibt, Utopien sind nicht realistisch. Dann zitiert er Max Frisch. Aber man ist auch nicht realistisch, indem man keine Idee hat.
Lydia, soll ich diese Voraussage mit den 300 Sendungen als Utopie nehmen?
Nein. Aber Utopien können wahr werden. Nein, wieso? Nein, goldene Jahre.
Du hast das ja zusammengefasst.
Ja, ne? Ja, ich finde das schön. Ich freue mich auf die kommenden Jahre.
Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn wir beide hier wieder den Literaturagenten moderieren können. Genau. Mit dabei werden sein das neue Buch von Hanif Kureishi mit dem schönen Titel Das letzte Wort. Mhm. Ali Ganshi, ein persischer Fotograf, ist nach Israel gereist und hat Menschen da eine Kindheitsgeschichte erzählen lassen. Und herausgekommen ist ein sehr perspektivreiches Buch mit dem Titel Mein Israel. Und dann, was haben wir als Hörprobe?
Als Hörprobe von Nick Hornby, Miss Blackpool.
Perfekt.
Genau. Und mit uns, Thomas Böhm und Lydia Hermes. Ja,
das hatte ich ja schon gesagt. Ne?
Ach, wirklich?
Du kannst das ja auch gerne noch 300 Mal wiederholen.
Hat er es gesagt?
Dann haben wir das nicht. Sprich sie jetzt schon mit den Hörern oder was?
Ja, kommen Sie gut durch die Nacht. Lesend natürlich.
Das ist ein guter Idee. Gleich 20.15 Uhr, nicht vergessen, gutes Buch rausnehmen und was Schönes lesen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.